Ihr könnt ja mal gerne eure Bibeln im Römerbrief, Kapitel 9, aufschlagen. Der 24. August 2003 war für mich ein ganz besonderer Tag, weil das war der Tag, an dem ich Justine gefragt hatte, ob sie meine Frau sein möchte. Und ich war total aufgeregt natürlich, wie ihr euch denken könnt, aber für mich war klar, sie ist die Frau meiner Träume. Und sie Frau meiner Wahl. Und ich hatte mich in den Jahren davor darum bemüht, ihr ein guter Freund zu sein und sie in Heiligkeit und Ehrerbietung zu gewinnen, wie es im 1. Thessalonicher 4, Vers 4 steht. Das war mein Motto. Und nun war es soweit. Der Tag war gekommen. Und ihre Antwort war dann, ja, ich will. Und das war super. Ich war total aufgeregt, aber auch überglücklich an diesem Tag meiner Verlobung. Und mir war bewusst, dass wir von nun an unseren Lebensweg gemeinsam bestreiten würden. Es ist ein schönes Gefühl, wenn wir uns für jemanden entscheiden, und es ist umso schöner, wenn derjenige sich dann auch für uns entscheidet. Der Titel meiner Predigt ist Du bist auserwählt. Und ich möchte heute darüber reden, dass wir von Gott auserwählt wurden und was es bedeutet, von Gott auserwählt worden zu sein. Was für ein Segen es ist, zu denjenigen zu gehören, die Gott auserwählt hat. Und es scheinen nicht so viele zu sein in dieser Welt. Ich möchte aber auch darüber reden, wozu uns Gott überhaupt auserwählt hat und welche Verantwortung diese Auswahl beinhaltet, wenn wir sie annehmen. Wenn wir mit Ja, ich will antworten. Wir wissen, Gott hat uns alle erschaffen. Und vielleicht haben dir deine Eltern erzählt, du seist ein Unfall gewesen. Für Gott warst du kein Unfall gewesen. Er hat dich erschaffen. Wir alle wurden von Gott erschaffen, nach seinem Ebenbild, nach seinem Wesen. Und ein Wesenszug, den wir von Gott haben, ist unser freier Wille. Was für ein Geschenk, dass wir jederzeit tun und lassen können, was immer wir wollen. Darin steckt aber auch eine große Verantwortung, eine große Macht, die wir haben. Unsere Entscheidungen können weitreichende Konsequenzen haben. Unsere Worte, unsere Taten können viel bewirken, aber auch viel anrichten. Es ist schön, einen freien Willen zu haben. Es ruft uns aber auch in die Verantwortung vor Gott und vor unseren Mitmenschen. Gott hat selber einen freien Willen und er hat sich für uns entschieden. Aber was hat er für einen Plan mit uns? Wir sehen durch die ganze Bibel hinweg, wie Gott sich immer wieder Menschen auserwählte. In der Zeitspanne des Alten Testaments sehen wir, wie Gott sich das Volk der Israeliten auswählte. Und im Neuen Testament sehen wir, wie Gott sich durch Jesus und die 12 Apostel ein neues Israel erwählte, ein geistliches Israel, das Volk der Christen. Und auch wir Christen heute zählen zu diesen Auserwählten, weil wir seinem Aufruf folgen. Dem Aufruf zur Nachfolge, den wir durch andere Christen erhielten, die stellvertretend für Jesus uns mit Hilfe der Bibel halfen, diesen Aufruf nicht nur zu hören, sondern ihm auch zu folgen. Wir müssen uns aber immer wieder von Neuem für Gott entscheiden. Das macht eine echte Beziehung aus. Und vielleicht stellst du dir die Frage, ob nur manche Menschen auserwählt sind oder womöglich vorherbestimmt sind. Oder du fragst dich, warum gerade wir? Was ist so besonders an uns? Es gibt ja im Alten Testament Beispiele, wo Gott sich explizit rechtschaffene Männer aussuchte, wie Daniel oder wie Noah. Aber die Antwort auf diese Frage finden wir im Römerbrief, Kapitel 9, Vers 14. Ich lese mal vor. Welchen Schluss sollen wir nun daraus ziehen? Ist Gott etwa ungerecht? Niemals. Er sagt ja zu Mose, wenn ich jemand mein Erbarmen schenke, tue ich es, weil ich Erbarmen mit ihm habe. Wenn ich jemand mein Mitleid erfahren lasse, geschieht es, weil ich Mitleid mit ihm habe. Es liegt also nicht am Menschen mit seinem Wollen und Bemühen, sondern an Gott und seinem Erbarmen. Mose ging ehrlich mit Gott um und er stellte ihm Fragen. Er hatte Fragen wie zum Beispiel, Gott, wie soll ich dich nennen? Wer bist du? Oder er wollte von Gott wissen, warum Gott gerade ihn auserwählt hatte, die Israeliten aus Ägypten zu befreien. Und er fragte Gott sogar, ob er ihn von Angesicht sehen dürfe. Und Gott machte ihm klar, dass er erwählt, wen er will, dass er vergibt, wen er will und dass er Mitleid hat, mit wem er will. Die Antwort auf die Frage, ob Gott uns erwählt hat, weil wir so toll sind, ist ganz klar nein. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil er so toll ist. Weil er gnädig und barmherzig ist. Es ist ein Akt seiner Liebe, dass er uns auswählt. Es ist seine freie Gnadenwahl. Ich denke, das Besondere an uns ist, dass wir Ja gesagt haben. Darüber herrscht viel Freude im Himmel, heißt es in Lukas 15. Es ist ein Zusammenspiel zwischen uns und Gott. Auch wir haben unseren Teil und unsere Verantwortung. Wir müssen treu an unserer Entscheidung für Gott auch festhalten. Ich weiß nicht, wie viele Menschen prozentual gesehen gerettet sind. Mein Eindruck ist aber, das sind im Verhältnis zur Weltbevölkerung nicht so viele. Und deshalb können wir so dankbar sein, dass seine Gnadenwahl auch uns getroffen hat und wir uns auch für ihn entschieden haben und seinem Ruf folgen. Und ich finde das Beispiel von dem ertrinkenden Mann sehr hilfreich. Vielleicht kennt ihr das. Der ertrinkende Mann kann sich selber nicht retten. Aber wenn man ihm einen Rettungsring hinwirft, kann er es ergreifen und sich selber retten. Er muss die Hilfe nur annehmen. Jetzt könnte jemand sagen, Gott ist ungerecht, weil er wählt ja nur einige aus. Aber der Punkt ist nicht, dass Gott nur einige auswählt, sondern dass nur einige seinem Ruf folgen und diesen Rettungsring ergreifen. Gott möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen, heißt es im 1. Timotheus 2, Vers 4. Und Jesus sagt in Matthäus 22, Vers 14, viele sind berufen, aber nur wenige auserwählt. Und vielleicht fragst du dich jetzt, was heißt das? Viele sind berufen, aber nur wenige sind auserwählt? Ich habe mich das gefragt. Und ich will euch mal ein Beispiel vorlesen, das mir hilft, das mit dem Berufen und Auserwähltsein besser zu verstehen. Ein großes Unternehmen eröffnete eine neue Zweigstelle in einer anderen Stadt. Die Fabrik ist schon gebaut und die Einrichtung steht. In 3 Monaten wird Eröffnung sein. Nun inseriert das Unternehmen in allen Lokalzeitungen und schreibt verschiedene Stellen aus, die zu besetzen sind. Es sucht 50 Mechaniker, 30 Schlosser, 10 kaufmännische Angestellte, 10 Zeichner, 5 Kalkulatoren und so weiter. Insgesamt werden 200 neue Mitarbeiter gesucht. Wie viele sind nun berufen? 200 sind berufen. Und dann, obwohl das Unternehmen schon mehrmals inseriert hat, melden sich im Laufe der 3 Monate nur 4 Bewerber. Wie viele Mitarbeiter kann das Unternehmen nun auswählen? Es kann nur 4 Mitarbeiter auswählen. Viele sind zwar berufen, nämlich 200, aber nur wenige, in dem Falle nur 4, werden ausgewählt. Gott ruft jeden Menschen, aber er zwingt uns nicht. Gott kann uns nur erwählen, wenn wir uns auch für ihn entscheiden. Im Himmel wird es nur Freiwillige geben. Gott will Nachfolger und keine Bewunderer. Die Bewunderer rühmen die großen Taten Jesu in der Welt von gestern. Die Nachfolger wissen, dass Jesus auch in der Welt von heute und von morgen präsent sein möchte. Die Bewunderer gehen einer letzten Entscheidung für Jesus geschickt aus dem Weg. Die Nachfolger verbinden ihr Schicksal vorbehaltlos mit dem Schicksal von Jesus. Die Bewunderer sind heute begeistert von Jesus, morgen von einem anderen. Nachfolger sind Jesus gegenüber treu. Die Bewunderer fragen, was habe ich von Jesus? Die Nachfolger fragen, was hat Jesus von mir? Die Bewunderer sonnen sich gerne und oft im Glanz Jesu. Die Nachfolger wenden sich gerne willig dem Elend der Welt zu. Nein, Jesus will keine Bewunderer. Auf sie kann er verzichten, auf die Nachfolger nicht. Gott hat uns nicht auserwählt, damit wir ihm zujubeln, sondern damit wir ihm nachfolgen. Er braucht keine Fans. Und wir verherrlichen Gott, wenn wir Jesus nachfolgen. Im Johannes 15, Vers 8 sagt Jesus, dass wir Gott verherrlichen, wenn wir reichlich Frucht bringen. Und dann werden wir uns als seine Jünger erweisen, sagt er. Wir können Gott verherrlichen, wenn wir reichlich Frucht tragen. Unser Leben soll Früchte tragen. Dadurch werden wir uns als seine Jünger erweisen und ihn verherrlichen. Aber was heißt Frucht tragen? Wie können wir fruchtbar sein? Ich denke, es ist nicht so kompliziert. Für mich umfasst es 2 Bereiche. Der erste Bereich ist nach innen gerichtet, der zweite nach außen. Erstens, wir sollen in unserem Charakter wachsen und Jesus immer ähnlicher werden. Und das heißt, dass wir ein rechtschaffenes und gottesfürchtiges Leben führen. Und zweitens, wir sollen anderen Menschen helfen und sie zu Jüngern machen. Wir sollen uns geistlich gesehen vervielfältigen und Kinder bekommen. Und auf diese beiden Punkte möchte ich jetzt mit dem Rest meiner Predigt nochmal tiefer eingehen. Und wir lesen dazu mal weiter im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 4. Epheser 1, Vers 4. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadiges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Hier steht, dass Gott uns schon vor der Erschaffung der Welt auserwählt hat. Und das ist schwierig zu verstehen. Und ich weiß, dass Theologen sich da schon seit Jahrhunderten drüber streiten. Weil einerseits hat er uns schon vor langer Zeit auserwählt, aber andererseits mussten wir uns auch für ihn entscheiden. Und das ist nicht so einfach zu verstehen. Ich lese hier aber auch heraus, dass Gott uns auserwählt hat, damit wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen sollen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Ein fruchtbares Leben. Und wir kennen die Früchte des Geistes aus Galater 5. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Mit diesen Früchten ehren wir Gott. Wenn wir mit Gottes Geist erfüllt sind, dann werden diese Früchte auch in unserem Leben erkennbar sein. Die Menschen werden dann in uns Gott sehen können. Die Frage ist, sind diese Früchte in dir erkennbar? Wenn du dich selbst prüfst, würdest du sagen, dass diese Eigenschaften dich beschreiben? Frag mal Geschwister um dich herum, welche dieser Eigenschaften vielleicht noch nicht so präsent bei dir sind. Ich weiß, dass ich in allen Bereichen definitiv wachsen muss. Zum Beispiel im Bereich der Selbstbeherrschung. Sie ist definitiv ein Bereich, in dem ich noch einen langen Weg zu gehen habe. Zum Beispiel sage ich manchmal morgens zu Justine, Justine, heute werde ich fasten. Und komme dann nach einem langen Arbeitstag hungrig nach Hause und esse dann doch was. Und fühle mich dann total schlecht. Und sie fragt mich natürlich, wolltest du nicht fasten? Und das ist mir unangenehm und ich schäme mich dafür. Und ich möchte lernen, mich noch besser zu beherrschen. Wir sind auserwählt, um ein heiliges und untadiges Leben zu führen. Und das in Gottes Gegenwart und erfüllt mit seinem Geist. Wir können nicht mit seinem Geist erfüllt sein, wenn wir nicht in seiner Gegenwart leben. Wir brauchen diese Beziehung zu ihm. Sie ist unsere Quelle. Gott hat uns dazu auserwählt, mit ihm beständig zu wandeln. Im Titus 2, Vers 8 steht, dass wenn wir gottgefällig leben, unser Widersacher beschämt dastehen wird, weil er nichts findet, dass er nichts Schlechtes findet, das er gegen uns vorbringen kann. Wir sollen das Evangelium nicht nur mit unseren Worten predigen, sondern auch mit unserem Leben. Das ist anziehend, das ist authentisch, das ist integer. Als ich im ersten Jahr nach meiner Bekehrung im Jahr 2000 in der Türkei war, musste ich mich erstmal mit einer türkischen Oma auseinandersetzen, die mir Beweis machen wollte, dass ich auf einem falschen Weg sei. Und sie wollte mich vom Islam überzeugen. Aber ihre Worte hatten für mich keine Überzeugungskraft, weil sie selber nicht nach dem Islam lebte. Ein Beispiel. Im Islam ist das Glücksspiel verboten. Und meine Oma erzählt uns manchmal, dass sie abends noch eine Freundin besuchen möchte und ging dann heimlich in ein Spielcasino. Und das passte für mich nicht zusammen und hatte keine Überzeugungskraft. Meine Oma war ganz toll und die hat mich so geliebt. Wahrscheinlich macht sie sich aber einfach nur Sorgen. Aber der Punkt ist klar, Leben und Lehre müssen zusammenpassen. Wir wohnen seit 10 Monaten in einer neuen Gegend in Schönefeld. Und hinter unserer Siedlung gibt es ein weites, großes Feld. Und ich mag dieses schöne Feld in Schönefeld. Und ich mag auch dieses Wortspiel. Aber ich mache häufig meine Gebetsspaziergänge um dieses Feld herum. Und in unserer Nachbarschaft gibt es ein Ehepaar, das mitbekommen hat, dass wir Christen sind und dass wir sonntags zum Gottesdienst fahren. Und sie zeigen Interesse an unserem Glauben und stellen viele Fragen. Und er hat mir neulich erzählt, dass er abends, jeden Abend mit seiner kleinen Tochter betet. Und er hat mich dann gefragt, ob wir auch mal zusammen beten können. Also habe ich ihn dann letztes Wochenende mitgenommen auf meinen Gebetsspaziergang. Und das war eine interessante Erfahrung. Weil mein Gebet dauert ungefähr 30 Minuten, seins 30 Sekunden. Und nach dem Spaziergang wurde er dann plötzlich ganz still und wirkte sehr nachdenklich. Und das führte bei mir dazu, dass ich dann ganz unsicher wurde. Und ich hatte dann so Gedanken wie, ah, vielleicht hast du zu lange gebetet oder vielleicht hättest du über dieses oder jenes nicht beten sollen. Und ich erzählte dann Justine davon. Und sie sagte dann nur, Jan, lass los. Gott hat alles unter Kontrolle. Du gibst den Leuten einen Einblick in dein Leben. Was immer passiert, wird passieren. Man muss auch mal etwas wagen. Ich will natürlich meinem Nachbarn helfen, dass er auch Gottes Ruf hört und ihm folgt. Und ich hoffe, dass diese Erfahrung ihm dabei helfen wird. Wenn wir in Gott verwurzelt sind, dann werden wir sein wie ein Baum, der seine Wurzeln zum Wasser hin ausstreckt. Und unser Leben wird dann gute Früchte tragen, heißt es im Jeremia 17. Aber was ist, wenn unser Leben keine guten Früchte trägt? In Matthäus 7 redet Jesus darüber, dass ein guter Baum keine schlechten Früchte tragen kann und ein schlechter Baum keine guten Früchte. Und dann sagt er etwas Beunruhigendes. Er sagt, jeder Baum, der keine guten Früchte trägt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Und diese Bibelstelle gehört definitiv zu den Stellen, die in mir die Alarmglocken läuten lassen. Ich denke, diese Stelle sollte in allen Bibeln rot markiert sein. Jesus sagt, wenn unser Leben keine guten Früchte bringt, dann sind wir wie ein kranker Baum. Und was passiert mit einem kranken Baum? Er wird vernichtet werden. Nun, es gibt verschiedene Wege, diesen Baum symbolisch zu deuten. Man könnte jetzt versuchen, theologisch zu erklären, dass mit diesem Baum das Volk Israel gemeint war, das den Messias abgelehnt hat und aufgrund des eigenen Unglaubens keine Früchte trug. Aber in Markus 11 geht Jesus nochmal auf diesen unfruchtbaren Baum ein, den er zuvor verflucht hatte. Und er sagt was sehr Interessantes und bringt das Ganze auf eine persönliche Ebene. Wir lesen mal Markus 11, ab Vers 20. Früh am nächsten Morgen kamen sie wieder an dem Feigenbaum vorbei und sahen, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Da erinnerte sich Petrus an Jesu Worte und rief, Rabbi, sieh nur, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Jesus erwiderte, habt Glauben an Gott. Ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, heb dich empor und stürz dich ins Meer, und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen. Darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Und wenn ihr beten wollt und etwas gegen jemanden habt, dann vergebt ihm, damit euer Vater im Himmel auch eure Verfehlungen euch vergibt. Jesus erklärt seinen Jüngern, dass es immer ums eigene Herz geht. Dass es darum geht, Glauben zu haben und nicht zu zweifeln. Dass es darum geht, jedem Menschen zu vergeben. Und unser Gebet ist ein Indikator, der uns hilft, der uns zeigt, wo wir gerade stehen. Ich merke in meinen Gebeten immer relativ schnell, ob ich Zweifel habe oder jemanden vielleicht noch vergeben muss, noch nicht richtig vergeben habe. Aber das Gute in unseren Gebeten ist, dass unsere Gebete uns meistens auch helfen und unsere Herzen verändern können. Aber beten wir für Glauben und für gute Frucht in unserem Leben? Betest du für ein weiches, vergebenes Herz? Betest du dafür, dass Gott dir jemanden über den Weg schickt, dem du helfen kannst? Das wird dich davor bewahren, ein unfruchtbarer Baum zu sein. Wir lesen mal weiter im Titus 1, Vers 1 bis 2. Titus 1, 1 bis 2. Paulus, Diener Gottes und Apostel Jesu Christi, an seinen Mitarbeiter Titus. Mein Dienst als Apostel soll dem Glauben derer zugutekommen, die Gott erwählt hat, und dazu beitragen, dass die Wahrheit erkannt wird. Die Wahrheit, die uns lehrt, in Ehrfurcht vor Gott zu leben und durch die wir die Hoffnung auf das ewige Leben haben. Paulus sah sich selbst als Apostel und er sagt, dass wir auserwählt wurden, um die Wahrheit zu erkennen. Und diese Wahrheit, die macht doch was mit uns, sie verändert uns. Sie lehrt uns, Ehrfurcht vor Gott zu haben, ihn ernst zu nehmen und seine Gebote auch zu halten. Wir brauchen die Wahrheit, weil wir dank ihr auf das ewige Leben hoffen dürfen. Aber die Frage ist, erkennst du die Wahrheit? Oder möchtest du sie erkennen? Führt die Wahrheit bei dir dazu, dass du ehrfürchtig vor Gott lebst? Denn das ist, was sie bewirken soll. Wenn du keine Ehrfurcht vor Gott hast, solltest du dich fragen, ob du die Wahrheit überhaupt erkennen möchtest. Jesus sagt, wenn wir an seinem Wort bleiben, werden wir die Wahrheit erkennen und sie wird uns frei machen. Wir alle kennen diese Bibelstelle im Johannes 8, 32. Und ich bin jetzt über 17 Jahre Christ und ich merke, das ist meine Herausforderung, an seinem Wort zu bleiben und weiterhin die Wahrheit zu erkennen und nicht zu denken, ich kenne sie schon. Wir brauchen die Wahrheit in unserem Leben, weil die Welt ist voller Lügen. Und ich meine damit nicht unsere eigene subjektive Wahrheit, sondern ich meine Gottes ultimative Wahrheit. Aber wir sollen die Wahrheit nicht nur erkennen, wir sollen sie auch weitergeben. Das hilft auch uns, an der Wahrheit zu bleiben. Und es hilft anderen. Aber wir müssen sie kennen, wenn wir sie weitergeben wollen. Die Welt braucht die Wahrheit mehr denn je. Als junger Christ hatte ich ständig vor Augen, dass ich nun ein Menschenfischer bin. Und diesen Fokus habe ich leider in den letzten Jahren etwas verloren. Aber Gott hat mich und dich dazu erwählt, Menschen zur Nachfolge aufzurufen. Und das ist eine ehrenvolle Aufgabe. Und ich fühle mich manchmal so, Gott, wer bin ich, dass du mich auserwählt hast und mir diese Aufgabe aufgetragen hast? Pavel und ich lesen zurzeit mit dem Patrick in der Bibel. Hi Patrick. Und ich bin so begeistert von Patrick. Es tut so gut, einfach seine Wissbegierigkeit zu sehen und seine vielen ehrlichen, offenen Fragen zu besprechen. Und vor allem seine Dankbarkeit zu sehen. Und obwohl wir noch relativ am Anfang sind, hat Patrick das jetzt schon auf dem Herzen, seine neuen Erkenntnisse weiterzugeben. Zum Beispiel an seine Mutter oder an seine Freunde. Und er möchte sogar eines Tages predigen. Vielleicht sehen wir uns mal hier vorne, Patrick. Aber wenn wir die Wahrheit erkennen, wollen wir sie natürlich weitergeben. Wir können sie ja nicht für uns behalten. 1. Petrus 1, Vers 1. Petrus wusste nur zu gut, wie es ist, von Gott auserwählt worden zu sein. Jesus persönlich hatte ihn auserwählt und ihm sogar einen neuen Namen gegeben. Jesus hat ihn auserwählt, das Evangelium zu predigen und sogar die erste Gemeinde zu gründen. Und in seinem Brief beginnt Petrus mit den Worten: Petrus, Apostel Jesu Christi, an die von Gott Erwählten, die als Fremde in dieser Welt über die Provinzen Pontius, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien verstreut sind. Wir sehen hier, dass auch Petrus sich selbst als Apostel bezeichnete. Und wir sehen, wie er die Adressaten seines Briefes bezeichnete. Er nannte sie Fremde und Auserwählte. Die Christen damals waren zerstreut und sie wurden heftig verfolgt. Aber Paulus war es wichtig, dass sie ihre Identität nicht als die Leidenden oder die Verfolgten sahen, sondern als die Auserwählten, deren Zuhause im Himmel war und nicht hier auf der Erde. Hier waren sie Fremde. Und gerade wenn du leidest, ist es wichtig, dass du dich daran erinnerst, wer du bist. Wenn du solche starke Schmerzen hast, ist es schwer, an etwas anderes zu denken. Und ich weiß, wovon ich rede. Wenn es Justine zum Beispiel schlecht geht, fällt es ihr schwer, mir zuzuhören. Selbst wenn ich etwas ganz Nettes sagen möchte. Sie sagt dann nur, scht. Also gerade abends so im Bett, kurz vorm Schlafen gehen, habe ich immer ganz viel zu erzählen. Wenn wir leiden, ist es einfach, uns mit den Leiden zu identifizieren. Aber Petrus sagt, ihr seid die Auserwählten. Das ist, wer ihr seid. Und im zweiten Kapitel wird er sogar noch deutlicher. Wir lesen mal weiter, im zweiten Kapitel im Vers 9. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Wir Christen wurden von Gott persönlich beauftragt, heilig zu leben und seine großen Taten zu verkünden. Er hat uns diese ehrenvolle Aufgabe anvertraut. Wir sind nun königliche Priester, heißt es. Wir vermitteln nun zwischen unserem König und unseren Mitmenschen. Wir sind so privilegiert. Wir gehören jetzt zu Gottes heiligen Volk. Wir dürfen uns nun jederzeit dem König nahen und zu ihm sprechen. Wir dürfen nun jederzeit vor diesen Thron der Gnade treten. Die Bibel sagt, dass Gott uns auserwählt hat und mit seinem Finger auf uns gezeigt hat. Er hat jeden einzelnen von uns auserwählt. Und daran liegt eine große Kraft. Wir müssen aber auch der Berufung entsprechend würdig leben. Und das ist unsere Verantwortung. Wenn unser Leben keine Frucht bringt, müssen wir uns fragen, woran das liegt. Ob wir überhaupt gottesfürchtig leben. Wir müssen uns ehrlich fragen, welche Früchte unser Leben trägt und wo sie sind. Wir müssen uns fragen, wie es mit unserem Glauben aussieht. Oder ob wir wirklich jedem Menschen vergeben haben. Unser Gebet ist ein guter Indikator, der uns immer zeigt, wo wir gerade stehen. Wofür betest du zurzeit? Zum Schluss liegt es mir noch am Herzen, euch zu zeigen, wie wichtig wir in Gottes Augen sind. Und es gibt viele Bibelstellen, in denen das Gott explizit ausdrückt. Er vergleicht sich in der Bibel zum Beispiel mit einem liebevollen Vater, der seine Kinder liebevoll erzieht. Er vergleicht sich mit einer liebevollen Mutter, die ihre Kinder ständig im Auge behält. Und er vergleicht uns mit seinem Augapfel, den er immer beschützt. Und ich habe eine Bibelstelle ausgesucht, die mir persönlich deutlich zeigt, wie sehr jeder Mensch Gott am Herzen liegt. Und dies im Hiob 33, Vers 23. Hiob 33, Vers 23. Wenn es dann für ihn einen Gesandten gibt, einen Mittler, einen aus Tausenden, der dem Menschen seine Gerechtigkeit verkündigt, so wird er sich über ihn erbarmen und sprechen, erlöse ihn, damit er nicht ins Verderben hinabfahre. Ich habe ein Lösegeld gefunden. Alsdann wird sein Fleisch frischer sein als in jungen Jahren. Er wird zurückkehren zu den Tagen seiner Jugend. Er wird zu Gott flehen und der wird ihm gnädig sein. Ja, er wird ihn sein Angesicht sehen lassen mit Jauchzen und er wird dem Menschen seine Gerechtigkeit wiedergeben. Der wird dann singen vor den Menschen und sagen, ich hatte gesündigt und das Recht verkehrt, aber er hat mir nicht vergolten, wie ich es verdiente. Er hat meine Seele erlöst, dass sie nicht ins Verderben hinabgefahren ist, sodass mein Leben das Licht wieder sieht. Siehe, das alles tut Gott zwei- oder dreimal mit dem Menschen, um seine Seele vom Verderben zurückzuholen, damit sie erleuchtet werde mit dem Licht der Lebendigen. Elihu war der einzige von den Freunden Hiobs, dessen Rede Gott gut gefallen hatte. Und was sagte Elihu? Er sagte, dass Gott mehrere Male im Leben von jedem Menschen interveniert. Gott liegt jeder Mensch am Herzen. Und er spricht auf verschiedenen Kanälen zu den Menschen, um seine Seele zu erlösen. Elihu sagt auch, dass es Gesandte gibt, Mittler, die den Menschen helfen. Und ich denke, damit sind nicht nur die Engel gemeint, sondern auch wir. Und das zeigt auch, welche besondere Aufgabe wir haben und wie wichtig und wertvoll wir sind. Ich will mal zusammenfassen, worüber ich heute geredet habe. Gott hat uns auserwählt, um eine Beziehung mit uns zu haben. Und er möchte, dass wir heilig leben und ein fruchtbares Leben führen. Wir sollen ihn bekannt machen und die Wahrheit verkünden. Und das ist nicht schwer zu verstehen. Aber es ist wichtig, dass wir auf unsere Herzen aufpassen. Dass wir voller Glauben bleiben und voller Gnade bleiben und kein kranker Baum sind, der am Ende verdorrt. Du bist auserwählt. Das soll deine Identität sein. Du hast nur ein Leben, deshalb mach das Beste daraus und strebe danach, ein fruchtbares Leben zu führen. Dann wirst du ein gesunder Baum sein, der viele gute Früchte trägt und Gott dadurch verherrlichen. Ihm sei die Ehre. Amen.